Hallo, herzlich willkommen zu Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 29. Februar. Ich bin Ilonka und heute geht es nicht in unserer normalen Bibellese weiter, weil der 29. Februar so als zusätzlicher Tag in diesem Jahr in unserem Bibelleseplan eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Jetzt haben wir überlegt, was wir euch denn heute alternativ vorlesen können und haben uns entschieden, ein paar Stellen aus den Apokryphen zu lesen. Die Apokryphen sind Texte, die zeitlich zwischen dem Alten und dem Neuen Testament eingeordnet werden und sie wurden nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen, also die Bücher, die alle christlichen Denominationen eigentlich als Bibel anerkennen. Bei manchen Schriften war man der Meinung, dass sie keine neuen Inhalte mitbringen, also eigentlich redundant waren. Und bei anderen gab es doch auch Leute, die der Meinung waren, dass sie regelrecht heretisch, also ketzerisch seien und von der Kirchenlehre abweichend sind. Es gibt da auch unterschiedliche Traditionen in der evangelischen und der katholischen Kirche. Nun sind in der evangelischen Sichtweise zum Beispiel das Buch Judith, Buch Weisheit, Tobit, Sirach, Baruch, die Makkabäer-Bücher, Zusätze zum Buch Esther und Daniel und das Gebet des Manasse in der Lutherbibel als Apokryphen mit abgedruckt. Und Luthers Meinung war, dass sie nützlich und gut zu lesen wären. Nun gibt es weitere Bücher, die in der katholischen Sichtweise auch mit aufgenommen wurden, die aber eben nicht von sämtlichen Denominationen noch irgendwie in die Apokryphen und als nützliche Literatur mit betrachtet werden. Das betrifft zum Beispiel das dritte und vierte Buch Esra, das dritte und vierte Buch der Makkabäer, den Psalm 151, Psalm Salomos und das Buch der Jubiläen. Die Apokryphen sind natürlich sehr umfangreich und so können wir euch natürlich heute nur so ganz kurze Einblicke mal geben. Und wir haben jetzt einfach mal drei Stellen ausgewählt, in die wir reinlesen wollen. Und wer dann Interesse hat, der kann ja selber dann in diesen Büchern nochmal weiterlesen oder generell sich die Apokryphen mal anschauen. Wie immer wünschen wir euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Wir wollen anfangen mit dem Gebet des Manasse. Das ist im Prinzip ein Gebet, was dem König Manasse in den Mund gelegt wird. Es wird erst ab dem 3. Jahrhundert nach Christus bezeugt, also es ist vielleicht erst viel später entstanden, als Manasse gelebt hat. Manasse war von 696 bis 642 vor Christus König über das Südreich Juda, das von den Assyrern aber im Jahr 701 schon völlig zerstört worden ist. Also Jerusalem wurde durch den Feldzug Sanheribs völlig zerstört und stand nun unter der Knute des assyrischen Eroberers im Prinzip. Und wir lesen im 2. König 33, dass Manasse von dem assyrischen Eroberer in Ketten gelegt und gefangen genommen wurde und man ihn nach Babel brachte und dass er in dieser Notlage zu Gott betete und dass er demütig vor Gott wurde und der Herr sein Gebet annahm und seine Bitten erhörte. Und das ist jetzt also nun das Gebet Manasses, was ihm dort sozusagen in den Mund gelegt wird. Herr, Allmächtiger, Gott unserer Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs und ihrer gerechten Nachkommen, der du Himmel und Erde und alles, was darinnen ist, gemacht hast und hast das Meer gebunden durch dein Gebot und hast die Tiefe verschlossen und versiegelt durch deinen furchterregenden und herrlichen Namen, dass jedermann vor dir erschrecken muss und sich vor deiner großen Macht fürchten muss. Denn nicht zu ertragen ist dein Zorn, mit dem du die Sünder bedrohst. Aber die Barmherzigkeit, die du verheißt, ist unermesslich und unausforschlich. Denn du bist der Herr, der Allerhöchste über dem ganzen Erdkreis, von großer Geduld und sehr gnädig, und du bestrafst die Menschen nicht gern. Du, Herr, hast nach deiner großen Güte Buße zur Vergebung der Sünden verheißen. Du hast aber, Herr, du Gott der Gerechten, die Buße nicht bestimmt den Gerechten, Abraham, Isaak und Jakob, die nicht an dir gesündigt haben. Ich aber habe gesündigt, und meine Sünden sind zahlreicher als der Sand am Meer. Und ich gehe gekrümmt in schweren, eisernen Banden und finde keine Ruhe, weil ich deinen Zorn erweckt und viel Böses vor dir damit getan habe, dass ich solche greulichen Götzenbilder aufgestellt und so viele Ärgernisse angerichtet habe. Nun aber beuge ich die Knie meines Herzens und bitte dich, Herr, um Gnade. Ach Herr, ich habe gesündigt, ja, ich habe gesündigt und ich erkenne meine Missetat. Ich bitte und flehe, vergib mir. Herr, vergib mir. Lass mich nicht in meinen Sünden verderben und lass die Strafe nicht auf mir bleiben. Sondern du wollest mir Unwürdigem helfen. Nach deiner großen Barmherzigkeit, so will ich mein Leben lang dich loben. Denn dich lobt das ganze Himmelsheer. Ja, dich soll man preisen, immer und ewig. Amen. Als nächstes möchte ich euch aus dem vierten Buch Esra das erste Gesicht vorlesen. Der Verfasser Esra ist hier nicht der gleiche wie der des Buches Esra aus dem Alten Testament. Das legt der Name Salatiel nahe, der quasi am Anfang des Buches auch genannt wird, wie dieser Esra hier auch genannt wird. Die Schrift ist auch erst viel später entstanden, wahrscheinlich erst etwa in der Zeit vor 96 nach Christus. Und Esra klagt in diesen Schriften über den Untergang Jerusalems im Jahre 586 vor Christus, aber tatsächlich ist es eine Klage über Jerusalems Zerstörung durch die Römer im Jahre 70 nach Christus. Auf seine Klage hin erscheint ihm der Engel Uriel und überbringt ihm die Antwort Gottes, und es ist im Prinzip eine apokalyptische Offenbarung. Und diese Texte hier haben viele Berührungen mit anderen Apokalypsen in der Bibel, aber eben auch eigene Inhalte, die sich so in anderen Apokalypsen nicht finden lassen. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum in der evangelischen Kirche das vierte Buch Esra nicht zu den Apokryphen gerechnet wird. Macht euch einfach selber ein Bild. Ich finde besonders den Einstieg, also das erste Gesicht, sehr interessant vom Inhalt her. Wir lesen euch jetzt also das erste Gesicht aus dem vierten Buch Esra. Im 30. Jahre nach dem Untergange der Stadt verweilte ich, Salatiel, der auch Esra heißt, in Babel. Und als ich einmal auf meinem Bette lag, geriet ich in Bestürzung und meine Gedanken gingen mir zu Herzen, weil ich Zion verwüstet, Babels Bewohner aber im Überfluss sah. Da ward mein Gemüt heftig erregt und in meiner Angst begann ich zum Höchsten zu reden. Ich sprach, Herr Gott, bist du es nicht, der im Anfang, als du die Erde bildetest, gesprochen, du ganz allein und dem Staube befohlen hast, dass er dir Adam hervorbrachte als leblosen Körper, aber auch der war ein Gebilde deiner Hände? Du hauchtest ihm den Odem deines Lebens ein, dass er vor dir lebendig ward. Dann führtest du ihn ins Paradies, das deine Rechte gepflanzt hatte, ehe die Erde ward, und legtest ihm ein einziges Gebot von dir auf, er aber übertrat es. Alsobald verordnetest du über ihn den Tod wie über seine Nachkommen. Aus ihm wurden geboren Völker und Stämme, Nationen und Geschlechter ohne Zahl. Aber jedes Geschlecht wandelte nach seinem eigenen Willen. Sie handelten gottlos vor dir und fielen ab. Du aber hast sie nicht gehindert. Wiederum aber, als die Zeit gekommen, brachtest du die Sintflut über die Erde und die Bewohner der Welt und vertilgtest sie. Über sie alle kam der Untergang mit einem Male. Wie über Adam der Tod, so kam über sie die Flut. Einen aber von ihnen hast du verschont, Noah samt seinem Hause, alle Frommen, die von ihm stammten. Als nun die Erdenbewohner sich zu mehren begannen und viele Kinder, ja Völker und zahlreiche Geschlechter erzeugten, da begannen sie wiederum gottlos zu handeln, mehr als die Geschlechter vor ihnen. Als sie nun so böse vor dir lebten, erwähltest du dir einen von ihnen, der hieß Abraham. Den hattest du lieb und offenbartest ihm allein das Ende der Zeiten, im Geheimen bei Nacht. Du schlossest mit ihm einen ewigen Bund und versprachst ihm, seinen Samen niemals zu verlassen. Du schenktest ihm Isaak, Isaak aber schenktest du Jakob und Esau. Und du erkorst dir Isaak, Esau aber verschmähtest du. Und Jakob wurde zu einem großen Heer. Als du aber seinen Samen aus Ägypten führtest und sie an den Berg Sinai brachtest, da neigtest du die Himmel, bewegtest die Erde und erschüttertest den Weltkreis, dass die Tiefen erbebten und die Äonen erschraken. Dann ging deine Herrlichkeit durch die vier Tore des Feuers, Erdbebens, Sturms und Hagels, um dem Samen Jakobs Gesetz zu geben und dem Geschlechte Israels Gebot. Aber du nahmst das böse Herz nicht von ihnen, dass dein Gesetz in ihnen Frucht trüge. Denn um seines bösen Herzens willen geriet der erste Adam in Sünde und Schuld und ebenso alle, die von ihm geboren sind. So ward die Krankheit dauernd, das Gesetz zwar war im Herzen des Volks, aber zusammen mit dem schlimmen Keime. So verschwand, was gut ist, aber das Böse blieb. Als aber die Zeiten um waren und die Jahre zu Ende, da erwecktest du dir einen Knecht namens David. Du befahlst ihm, die Stadt, die nach dir heißt, zu bauen und dir darinnen von deinem Eigentum Opfer zu bringen. Und so geschah es lange Jahre. Die Bürger der Stadt aber sündigten und handelten in allem wie Adam und alle seine Nachkommen, denn sie hatten ja selber das böse Herz. Da gabst du deine Stadt deinen Feinden preis. Damals aber sprach ich bei mir: Handeln etwa Babels Bewohner besser? Hat er deshalb Zion verworfen? Als ich dann hierher kam und die Gottlosigkeiten ohne Zahl sah und meine Seele viele Sündigen sah, nun schon 30 Jahre, da entsetzte sich mein Herz, denn ich sah, wie du sie, die Sünder, trägst und die Gottlosen verschonst, wie du dein Volk vernichtest und deine Feinde erhalten hast. Und niemand offenbart hast, wie dieser dein Weg geändert werden soll. Hat Babel besser gehandelt als Zion? Hat dich ein anderes Volk erkannt außer Israel? Oder welche Stämme haben so deinen Bündnissen geglaubt wie die Jakobs, deren Lohn nicht erschienen, deren Mühsal keine Frucht getragen? Denn ich habe die Völker hin und her durchwandert und sie im Glück gesehen, obwohl sie deine Gebote vergessen hatten. Nun aber wäge unsere Sünden und die der Weltbewohner auf der Waage, dass ich zeige, wohin der Ausschlag des Balkens sich neigt. Oder wann hätten die Bewohner der Welt vor dir nicht gesündigt? Oder welches Geschlecht hätte so deine Gebote erfüllt? Einzelne zwar, mit Namen zu nennen, wirst du wohl finden, die deine Gebote gehalten. Völker aber findest du nicht. Da antwortete mir der Engel, der zu mir gesandt war, mit Namen Uriel, und sprach zu mir: Dein Herz entsetzt sich über diese Welt, und du wünschtest, die Wege des Höchsten zu begreifen? Ich sprach: Ja, Herr. Er antwortete mir und sprach: Drei Wege bin ich gesandt, dir zu weisen und drei Gleichnisse dir vorzulegen. Kannst du mir eins davon kundtun, so will ich auch dir die Wege, die du zu schauen begehrst, zeigen und dich belehren, woher das böse Herz kommt. Ich sprach: Rede, Herr. Er sprach zu mir: Nun, so wäge mir das Gewicht des Feuers oder miss mir das Maß des Windes oder ruf mir den gestrigen Tag zurück. Ich erwiderte und sprach: Welchem Weibgeborenen wäre das möglich, dass du mich nach solchen Dingen fragst? Er sprach zu mir: Hätte ich dich gefragt, wie viel Wohnungen im Herzen des Meeres seien, wie viel Quellen am Grund der Tiefe oder wie viel Wege über der Feste, wo die Tore des Hades seien oder wo der Weg gehe ins Paradies, so hättest du mir vielleicht geantwortet: In die Tiefe bin ich nicht hinabgestiegen, noch in des Hades bisher gedrungen, noch bin ich je in den Himmel hinaufgekommen, noch habe ich das Paradies gesehen. Nun habe ich dich nur über das Feuer, den Wind und den gestrigen Tag gefragt. Alles Dinge, ohne die du nicht sein kannst. Und du hast mir darüber keine Antwort gegeben. Und er sprach weiter zu mir: Du kannst, was dein ist, was mit dir verwachsen ist, nicht erkennen. Wie wirst du dann das Gefäß sein können, das des Höchsten walten fasst? Denn des Höchsten Wege sind als ewige erschaffen. Du aber, ein sterblicher Mensch, der im vergänglichen Äon lebt, wie kannst du das Ewige begreifen? Als ich das gehört hatte, fiel ich auf mein Antlitz und sprach zu ihm: Besser wäre es, wir wären nie auf die Welt gekommen, als nun in Sünden zu leben und zu leiden und nicht zu wissen, weshalb. Er antwortete mir und sprach: Einst gingen die Wälder der Bäume des Feldes hin und hielten Rat. Wohlan, wir wollen hinab gegen das Meer Krieg führen, dass es vor uns zurücktrete und wir uns einen neuen Wald schaffen. Ebenso hielten die Wogen des Meeres Rat. Wohlan, wir wollen hinauf und den Wald des Feldes bekriegen, damit wir uns auch dort ein neues Gebiet erobern. Aber des Waldes Plan war vereitelt, denn das Feuer kam und verzehrte ihn. Ebenso auch der Plan der Wogen des Meeres, denn der Sand trat hin und hielt sie zurück. Wenn du nun ihr Richter wärest, wem würdest du Recht geben und wem Unrecht? Ich antwortete und sprach: Beide haben eitlen Rat gehalten, denn das Land ist dem Walde gegeben, der Raum des Meeres aber ist bestimmt, seine Wogen zu tragen. Er antwortete mir und sprach: Du hast richtig geurteilt. Warum aber hast du dir nicht selbst das Urteil gesprochen? Denn wie das Land dem Walde gegeben ist und das Meer seinen Wogen, ebenso können die Erdenbewohner nur das Irdische erkennen und nur die Himmlischen das, was in Himmelshöhen ist. Ich antwortete und sprach: Herr, ich flehe dich an, weshalb ist mir dann überhaupt das Licht der Vernunft gegeben? Denn ich wollte dich nicht über Dinge fragen, die uns zu hoch sind, sondern über solche, die uns selber betreffen, jeden Tag aufs Neue. Weshalb ist Israel den Heiden hingegeben zur Schmach, dein geliebtes Volk den gottlosen Stämmen? Das Gesetz unserer Väter ist vernichtet, die geschriebenen Satzungen sind nicht mehr. Wir schwinden aus der Welt wie Heuschrecken, unser Leben ist ein Rauch. Wir freilich sind nicht einmal wert, Erbarmung zu erfahren. Aber was wird er für seinen Namen tun, der über uns ausgesprochen ist? Das war's, wonach ich fragte. Er antwortete mir und sprach: Wenn du bleiben wirst, wirst du's schauen, und wenn du lange leben wirst, wirst du erstaunen, denn der Äon eilt mit Macht zu Ende. Er vermag es ja nicht, die Verheißungen, die den Frommen für die Zukunft gemacht sind, zu ertragen, denn dieser Äon ist voll Trauer und Ungemach. Denn gesät ist das Böse, wonach du mich fragst, und noch ist seine Ernte nicht erschienen. Ehe das Gesäte also noch nicht geerntet und die Stätte der bösen Saat nicht verschwunden ist, kann der Acker, da das Gute gesät ist, nicht erscheinen. Denn ein Körnchen bösen Samens war im Anfang in Adams Herz gesät, aber welche Frucht der Sünde hat das bis jetzt getragen und wird weitertragen, bis das die Tenne erscheint? Er miss also selber, wenn schon ein Körnchen bösen Samens solche Frucht der Sünde getragen hat. Wenn einst Ehren des Guten gesät werden, ohne Zahl, welch große Ernte werden die geben? Ich antwortete und sprach: Wie lange noch? Wann soll das geschehen? Unser Leben ist ja so kurz und elend. Er aber antwortete und sprach: Du willst doch nicht mehr eilen als der Höchste. Denn du willst Eile um deiner selbst willen, der Höchste aber für viele. Denn deine Frage haben schon die Seelen der Gerechten in ihren Kammern getan. Die sprachen: Wie lange sollen wir noch hier bleiben? Wann erscheint endlich die Frucht auf der Tenne unseres Lohns? Aber ihnen hat der Erzengel Jeremiel geantwortet und gesprochen: Wann die Zahl euresgleichen voll ist. Denn er hat auf der Waage den Äon gewogen, er hat die Stunden mit dem Maße gemessen und nach der Zahl die Zeiten gezählt. Er stört sie nicht und weckt sie nicht auf, bis das angesagte Maß voll ist. Ich antwortete und sprach: Herr, mein Gebieter, aber auch wir sind voller Sünden. Wird nicht vielleicht unseretwegen die Tenne der Gerechten aufgehalten, um der Sünden der Erdenbewohner willen? Er antwortete mir und sprach: Geh hin, frage die Schwangere, ob ihr Schoß, wenn ihre 9 Monate um sind, noch das Kind bei sich behalten kann. Ich sprach: Gewiss nicht, Herr. Er sprach zu mir: Die Wohnungen der Seelen im Hades sind dem Mutterschoße gleich, denn wie ein gebärendes Weib der Schmerzen der Geburt möglichst bald sich zu entledigen strebt, so streben auch sie danach, möglichst bald das zurückzugeben, was ihnen im Anfang vertraut ist. Dann wird man dir zeigen, was du zu schauen begehrst. Ich antwortete und sprach: Wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, wenn es möglich ist und wenn ich dazu fähig bin, so zeige mir auch dies, ob noch längere Zeit, als schon vergangen ist, uns bevorsteht oder ob wir das meiste bereits hinter uns haben. Denn wie viel vergangen ist, weiß ich wohl, aber die Zukunft kenne ich nicht. Er sprach zu mir: Tritt nach rechts, so will ich dir den Sinn eines Gleichnisses erklären. Als ich nun hintrat, da sah ich, wie ein glühender Ofen an mir vorüberfuhr, und als das Feuer vorüber war, sah ich, wie noch Rauch zurückblieb. Danach zog eine Wolke voll Wassers an mir vorüber, die ließ einen mächtigen Regenguss herab. Als aber der Regenguss vorüber war, blieben noch einzelne Tropfen darin zurück. Da sprach er zu mir: Nun überlege selbst, wie des Regens mehr ist als der Tropfen und des Feuers mehr ist als des Rauchs, so ist das Maß der Vergangenheit bei weitem größer gewesen. Zurück aber sind nur noch geblieben Tropfen und Rauch. Ich flehte und sprach: Glaubst du, dass ich leben werde bis zu jenen Tagen? Was wird in jenen Tagen geschehen? Er antwortete mir und sprach: Die Zeichen, nach denen du fragst, kann ich dir zum Teil sagen, über dein Leben aber, dir etwas zu sagen, bin ich nicht gesandt und weiß es selber nicht. So, Zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Stellen aus dem Buch Jesus Sirach vorlesen. Dieses Buch entstand wahrscheinlich um 190, 180 vor Christus in Jerusalem. Dort wurde dann die hebräische Urfassung niedergeschrieben. Und es ähnelt sehr den alten Weisheitsbüchern im Alten Testament, also dem Prediger, den Sprüchen, dem Hohelied, dem Buch der Weisheit. Und ihr werdet sehen, dass dort sehr ähnliche Anweisungen oder sehr ähnliche Ratschläge erteilt werden. Aus Sirach Kapitel 1: Alle Weisheit ist von Gott. Einer ist weise, der Allerhöchste, der Schöpfer aller Dinge, allmächtig. Ein gewaltiger König und sehr erschrecklich, der auf seinem Thron sitzt, ein herrschender Gott. Der hat sie durch seinen Heiligen Geist verkündet. Der hat alles zuvor gedacht, gewusst und gemessen und hat die Weisheit ausgeschüttet über alle seine Werke und über alles Fleisch nach seiner Gnade und gibt sie denen, so ihn lieben. Die Furcht des Herrn ist Ehre und Ruhm, Freude und eine schöne Krone. Die Furcht des Herrn macht das Herz fröhlich und gibt Freude und Wonne ewiglich. Wer den Herrn fürchtet, dem wird's wohlgehen in der letzten Not und er wird endlich den Segen behalten. Gott lieben, das ist allerschönste Weisheit und wer sie ersieht, der liebt sie, denn er sieht, welch große Wunder sie tut. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Aus Sirach Kapitel 5: Warnung vor Zungensünden. Lass dich nicht einen jeglichen Wind führen und folge nicht einem jeglichen Wege, wie die unbeständigen Herzen tun, sondern sei beständig in deinem Sinn und bleibe bei einerlei Rede. Sei schnell zu hören und antworte, was recht ist, und übereile dich nicht. Verstehst du die Sache, so unterrichte deinen Nächsten, wo nicht, so halte dein Maul zu. Denn Reden bringt Ehre und Reden bringt auch Schande und den Menschen fällt seine eigene Zunge. Sirach Kapitel 15, die Verantwortlichkeit des Menschen. Du darfst nicht sagen, bin ich abtrünnig geworden, so hat's Gott getan. Denn was er hasst, das solltest du nicht tun. Du darfst nicht sagen, er hat mich verführt, denn er bedarf keines Gottlosen. Der Herr hasst alle Abgötterei und wer ihn fürchtet, der scheut sich davor. Er hat den Menschen von Anfang geschaffen und ihm die Wahl gegeben. Willst du, so halte die Gebote und tue, was ihm gefällt, in rechtem Vertrauen. Er hat dir Feuer und Wasser vorgestellt, greif zu welchem du willst. Der Mensch hat vor sich Leben und Tod, welches er will, das wird ihm gegeben werden. Denn die Weisheit Gottes ist groß und er ist mächtig und sieht alles. Und seine Augen sehen auf die, so ihn fürchten, und er weiß wohl, was recht getan oder Heuchelei ist. Er heißt niemand gottlos sein und erlaubt niemand zu sündigen. Kapitel 18: Vom rechten Wohltun. Mein Kind, wenn du jemand Gutes tust, so tu's nicht mit unnützen Reden, und wenn du etwas gibst, so betrübe ihn nicht mit harten Worten. Der Tau kühlt die Hitze, also ist ein gutes Wort besser denn die Gabe. Ja, ein Wort ist oft angenehmer, denn eine große Gabe und ein holdseliger Mensch gibt sie alle beide. Ein Narr aber rückt's einem unhöflich auf, und eine unfreundliche Gabe macht Tränen fließen. Lerne zuvor selbst, ehe du andere lehrest. Hilf dir zuvor selber, ehe du andere arzneist. Strafe dich zuvor selbst, ehe du andere richtest. So wirst du Gnade finden, wenn andere gestraft werden. Kapitel 20: Vom Reden und Schweigen. Es straft einer oft seinen Nächsten zur Unzeit und täte weiser, dass er schweige. Der eine schweigt und wird weise erfunden, der andere wird gehasst, weil er viel wäscht. Der eine schweigt darum, dass er sich nicht kann verantworten, der andere aber schweigt und wartet seiner Zeit. Ein weiser Mann schweigt, bis er seine Zeit ersieht, aber ein jäher Narr kann die Zeit nicht erwarten. Wer viel plaudert, der macht sich feindselig und wer sich viel anmaßt, dem wird man Kram. Und aus Sirach Kapitel 50: Das Segensgebet. Nun danket alle Gott, der große Dinge tut an allen Enden, der uns von Mutterleib an lebendig erhält. Und tut uns alles Gute. Er gebe uns ein fröhlich Herz und verleihe immer da Frieden zu unserer Zeit in Israel und dass seine Gnade stets bei uns bleibe und erlöse uns, solange wir leben.
So,
Also das war nun der heutige Podcast. Ich hoffe, ihr konntet so an den ein oder anderen Stellen was Interessantes mitnehmen und habt ein bisschen Lust bekommen, vielleicht selber in den Apokryphen mal zu lesen. Es ist ein sehr langer Podcast geworden, dadurch, dass wir viele Erklärungen noch zwischen reingeschoben haben. Ich wünsche euch aber für heute einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr wollt, dann hört morgen wieder rein. Dann geht es weiter in unserer täglichen Bibellese. Bis dann. Tschüss.